Die nationale Gedenkstätte auf dem Vítkovhügel in Prag ist nicht zu übersehen. Das funktionalistische Gebäude mit der Reiterstatue des Heerführers der Hussiten, Jan Žižka von Trotznow, wurde in den 1920er Jahren gebaut. Es sollte ursprünglich als Gedenkstätte für die neue tschechoslowakische Republik dienen. In den 1950er Jahren verwandelten die Kommunisten die Gedenkstätte in ein Mausoleum, in dem der Leichnam des ersten kommunistischen Präsidenten Gottwald einbalsamiert und aufbewahrt wurde. Am 25. März dieses Jahres wurde in den erhalten gebliebenen Räumlichkeiten des einstigen Mausoleums eine Ausstellung mit dem Titel »Das Labor der Macht« eröffnet. Mehr von Martina Schneiberger war im folgenden Spaziergang durch Prag.
Spaziergang durch Prag. Die Nationalgedenkstätte auf dem Vítkovhügel im Prager Stadtteil Žižkov wird vom Nationalmuseum betreut. Als eine Warnung vor totalitären Regimes soll die neue Dauerausstellung dienen und den Besuchern die Atmosphäre der stalinistischen Zeit näher bringen. Der Kurator Marek Junek dazu. Die 1950er Jahre waren in der Tschechoslowakei die Zeit der politischen Prozesse, der Industrialisierung und einer gewaltsamen Kollektivierung. In den 1950er Jahren begann aber auch ein Teil der Bevölkerung, der zuvor die Kommunisten unterstützte, realistisch zu denken. Sie wurden durch die Währungsreform von 1953 dazu angeregt, durch die sie vom Staat beraubt wurden. Ein Symbol der 1950er Jahre ist gewissermaßen auch die nationale Gedenkstätte. Im Sommer 1948 wurde Herr Präsident Beneš nach seinem Tod 3 Tage lang aufgebahrt. Während des Jahres 1948 galt das Gebäude immer noch als Gedenkstätte für die tschechoslowakischen Legionäre. Dies sollte sich in den nächsten Jahren ändern. 1950 begannen die Historiker, nicht nur die tschechoslowakischen Legionäre, sondern auch Präsident Masaryk und Präsident Beneš scharf zu kritisieren. Alles, was an die Erste Republik erinnerte, wurde abgelehnt. Man begann zu überlegen, wie die Vítkov-Gedenkstätte entsprechend genutzt werden könnte. Im Gebäude gab es damals viele Kunstwerke, die an jene tschechoslowakische Legionäre erinnerten, die gegen die Bolschewiken in Russland gekämpft hatten. In 1950 wurde beschlossen, die Gedenkstätte aus der Ersten Republik in ein Pantheon der Proletarier zu verwandeln. Es wurden dort zuerst nur Urnen mit der Asche einiger führenden kommunistischer Politiker bestattet. Als dann der erste kommunistische Staatspräsident Klement Gottwald am 14. März 1953 starb, wurde die Gedenkstätte in ein Mausoleum für Gottwald umgewandelt. Der Stalinist und Massenmörder sollte jedoch entsprechend luxuriös bestattet werden. Marek Junek. Im Laufe des Jahres 1953 wurde das Gebäude umgebaut. Es entstanden unterirdische Räumlichkeiten, in denen Gottwalds Leiche einbalsamiert wurde. Um die Leiche kümmerten sich anfangs sowjetische und später tschechische Ärzte. Der Hauptsaal der Gedenkstätte, der ursprünglich für den ersten tschechoslowakischen Staatspräsidenten Tomáš Garrigue Masaryk bestimmt war, wurde in einen Raum umgebaut, in dem ein Sarkophag mit Gottwalds Mumie ausgestellt wurde. Die Mumie lag 9 Jahre lang in der Gedenkstätte. Erst im April 1962 beschloss die kommunistische Führung, die Leiche einzuäschern. Im Volk erzählte man, dass die Mumie zerfiel, weil der sogenannte Arbeiterpräsident ein großer Säufer gewesen war. Marek Junek zufolge wurde der balsamierte Diktator vor allem aus politischen Gründen aus der Gedenkstätte entfernt. Um die Atmosphäre der grausamen 1950er Jahre den Besuchern näher zu bringen, hat der Historiker mit seinen Mitarbeitern in den authentischen unterirdischen Räumlichkeiten eine Ausstellung mit dem Titel »Das Labor der Macht« eingerichtet. Es gibt aber nur wenige Exponate. Die Architektur des Raums ist die eigentliche Warnung. Marek Junek. Wenn man die unterirdischen Gänge betritt, spürt man sofort die beengte Atmosphäre der damaligen Zeit. Den Architekten der Ausstellung gelang es, die Räumlichkeiten entsprechend zu nutzen. Es war unser Ziel zu demonstrieren, wie sich die Bewohner der Tschechoslowakei in den 1950er Jahren fühlten. Wenn der Besucher in den halbdunklen Gängen ein Licht der Hoffnung erblickt, lauern wiederum gleich Maschinengewehre oder es erwartet ihn der tote Gottwald. Aus dem Raum kann man nicht flüchten. Das Labor der Macht stellt die Tschechoslowakei von 1950 dar und auch alles, was mit der Verwandlung der Gedenkstätte in ein Mausoleum zusammenhing. Aus dem Hauptsaal der Gedenkstätte, wo in den 1950er Jahren im verglasten Sarkophag Gottwald ausgestellt wurde, führen einige Treppenstufen nach unten ins Labor der Macht. In den eher dunklen Enggängen ist es nicht ganz still, das Lüftungssystem ist verhältnismäßig laut. Ivan Mali beteiligte sich an der Gestaltung des Labors der Macht. Hier befinden wir uns in den Räumlichkeiten, von denen aus die gesamte Technik des Mausoleums gesteuert wurde. Hier wurde ständig die Temperatur sowie die Feuchtigkeit gemessen und aufrechterhalten. Hier war 24 Stunden lang immer ein Wächter. Die Lüftungsanlage, die 1953 installiert wurde, war für die 1950er Jahre wirklich eine technische Errungenschaft. Bevor man den sogenannten medizinischen Raum des Mausoleums betritt, kann man in einer Ecke noch einen Dokumentarfilm über das Mausoleum sehen. Der letzte größte Raum erinnert an einen Obduktionssaal. Ivan Mali macht auf das beleuchtete und verglaste Labor aufmerksam. Hier sieht man den Raum, aus dem jeden Tag Gottwalds Mumie nach oben gefahren wurde. Diesen Raum durfte nur jenes erste Team betreten, das sich um die Mumie kümmerte. Zudem arbeiteten hier zwei Krankenschwestern. Seit Mitte der 1950er Jahre betreuten 5 tschechoslowakische Ärzte die Mumie. Vorher waren die Spezialisten aus Russland tätig. Die Ärzte kontrollierten den Zustand der Mumie sowie die Feuchtigkeit und die Lufttemperatur. Die Angaben mussten in das sogenannte Balsamierungsbuch eingetragen werden, das ebenfalls hier ausgestellt ist. Wenn der Arzt den Raum verließ, musste er ihn versiegeln. Niemand ander durfte ihn betreten. Etwa einmal im Jahr wurde Ivan Mali zufolge Gottwalds Mumie gründlicher untersucht. Diese Operation durfte jedoch nicht das hiesige Ärzte-Team allein durchführen. Zu dieser Remontage des Körpers sind immer Experten aus Russland gekommen. Die Mumie wurde neu präpariert. Die hiesigen Ärzte waren nur für die übliche Pflege zuständig. Aus den Eintragungen der Ärzte wissen wir, dass sie um 6 Uhr morgens hier ankamen. Sie ließen die Mumie runterfahren, haben sie kontrolliert und danach wurde sie wieder nach oben gefahren. Wer konkret auf die Idee kam, den toten Diktator zu balsamieren, wissen die Historiker nicht. Es ist kaum begreiflich. Wir halten es für einen Versuch, an die Einbalsamierung von Lenin und von Stalin anzuknüpfen. Wenn der Besucher wieder durch einen engen Gang aus dem Labor der Macht an die frische Luft kommt, kann er nur erleichtert aufatmen, dass die Zeiten der einbalsamierten Diktatoren in Tschechien vorbei sind. Damit sind wir fast am Ende des heutigen Spaziergangs durch Prag oder genauer gesagt durch das Labor der Macht angelangt. Falls Sie bereits die Nationalgedenkstätte in Prag besucht haben oder sie wenigstens fotografiert haben, können Sie uns Ihre Eindrücke schreiben oder Fotos zuschicken. Aus den Zuschriften werden wir einen Gewinner auslosen und ihn mit einer CD mit tschechischer klassischer Musik belohnen. Ihre Zuschriften richten Sie bitte an Radio Prag, Vinohradská 12, Postleitzahl 12099, Prag 2. Sie können uns auch eine Mail schicken an deutsch@radio.cz. In der Februarsendung fragten wir Sie nach Ihrer Meinung über die wenig geglückte Rekonstruktionen von Baudenkmälern in Prag. Wir bedanken uns für alle Zuschriften. Einige davon haben wir im Hörerforum veröffentlicht. Eine CD geht diesmal an Wolfgang Bruch aus Schwarzenbach an der Saale. Herzlichen Glückwunsch!